Aber auch hier hat es Grenzen. Immer dann, wenn die Thermoregulation, die natürliche Thermoregulation, gestört ist. Krankheit, ja, Hormone, das gucken wir uns aber gleich auch noch an. Und natürlich auch Alter, dürfen wir nicht vergessen. Im Alter funktioniert die natürliche Thermoregulation nicht mehr so gut, verbraucht natürlich auch Energie, hat auch was mit der Muskelmasse zu tun. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dog and Talk auf eine Gassi-Runde mit Dr. Janie Mai, dein Podcast für bedürfnisorientiertes Zusammenleben mit Hund. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich freue mich. Diese Woche im Podcast geht es um die Sommerfrisur deines Hundes. Ja, nein, auf gar keinen Fall. Naja, wir sprechen mal drüber. Du kannst dir natürlich sicher sein, dass es bei mir individuell zugeht und ich eben auch genau das möchte. Anregen dazu, dass man individuell hinschaut und dann auch wirklich die Anzeichen beim individuellen eigenen Hund wahrnimmt und aufgrund dessen eine passende Entscheidung trifft. Ich finde das immer so wichtig, sich auch nochmal klar zu machen. Unterm Strich geht uns allen Hundemenschen doch darum zu sagen, wir wollen, dass es unseren Hunden besser geht. Dieses Ich bin besser, nein, ich bin besser, ich bin der bessere Hundemensch, hilft ja am Ende doch den Hunden und vor allem dem individuellen Einzelhund überhaupt nicht. Ja, und es geht ja uns allen so, dass wir wollen, dass es unserem Hund besser geht. Ja, und genau dazu möchte ich anregen und hoffe natürlich auch, dass wir nach der Podcast-Folge in einen wohlwollenden Austausch kommen, wo man eben sagt, hey, weißt du, bei meiner Überlegung geht's mir da und darum und deshalb habe ich immer gedacht so und so und deshalb handle ich so und so und eben nicht beschämen und dieses Ich bin der bessere Hundemensch. Ja, also da freue ich mich drauf, wenn wir das schaffen nach dieser Folge und ich kann natürlich bei so einem wieder extremen Thema nicht alles auf den Tisch bringen. Ja, dann würde die Folge Ewigkeiten dauern. Ich habe von allem so ein bisschen was mitgebracht. Ich habe mich natürlich auch wieder eingelesen. Ich habe Studien durchgelesen. Ich habe mir Sachen angeguckt. Natürlich auch einiges wieder an Nicht-Hunden. Ja, ich habe eine Studie über Pferde auch gelesen. Naja, ich spreche dann gleich drüber im Einzelnen. Und da einfach wieder so ein, ich denk mal drüber nach und irgendwie hört sich das auch schlüssig an und vielleicht kannst du dann ja deinen Hund auch wieder ganz anders wahrnehmen und vielleicht auch eine andere Entscheidung aufgrund dessen treffen. Ich habe mich mit unterschiedlichen Leuten unterhalten, sowohl HundefriseurInnen als eben natürlich auch TierarztkollegInnen und auch da hört man natürlich sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Aber was ich so toll finde, wenn man dann eben weiter nachfragt und in den Austausch geht, dass dann oftmals, nicht immer, aber oftmals auch wirklich ein netter Austausch entstehen kann. Und da, wo er nicht entstehen konnte, konnte ich für mich zumindest bei den Einzelnen dann feststellen, okay, diese Kollegin züchtet diese und diese Hunderasse. Und bei einer Hundefriseurin habe ich dann auch gesehen, dass sie in einer von den typischen Rassen, ja, in dieser Bubble drin ist. Naja, das hat es dann für mich so ein bisschen erklärt, ja. Aber ich hoffe nichtsdestotrotz, dass ich zum Nachdenken anrede und wie gesagt, absolut nicht alles vollständig, was ich hier mitbringe. Ich fange einfach mal damit an, dass wir uns mal kurz was vorstellen. Und zwar draußen hat es 30 Grad im Schatten und dann gehe ich in eine Kühlkammer und schnapp mir meinen dicken Daunen. Natürlich ist er nicht mit echten Daunen gefüllt, aber ne, du weißt, was ich meine. Ich schnapp mir meinen richtig dicken, gefütterten Daunen-Wintermantel und zieh den dort in der Kältekammer an, weil es heißt ja, dass die Kälte sich dort so speichert, ja. Und dann kann ich ja mit dem Mantel raus bei 30 Grad im Schatten und hab dann meinen Kühlmantel ja dabei. Und wir sind uns einig, das ist schon eine Weile, dass es da drin kühl ist. Jetzt kommt aber hinzu, dass ja meine Körperwärme da ist. Durch meine Bewegung erzeuge ich Körperwärme. Ja, und die staut sich da ja auch drin. Das heißt, das ist gar nicht so lang. Ich habe da jetzt keine tolle Studie zugefunden. Vielleicht wäre das mal ein Versuch wert, dass das irgendjemand macht. Aber kommt dann wahrscheinlich auch aufs Material, auf die Dicke und Muskulatur der Person, die im Mantel steckt. Naja, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Es kommt auf jeden Fall ein Moment X, wo man sich das Ding nur noch vom Leib reißen möchte, wo das definitiv nicht mehr kühlt und sich nicht gut anfühlt, bei 30 Grad draußen mit so einem Mantel rumzurennen. Denn wir sind keine Thermosflasche mit diesem Mantel. Wir haben Körperwärme. Ja, Bewegung führt dazu, dass unser Körper ja auch Körperwärme ausströmt, ja, und dementsprechend landet das ja auch in dem gut isolierten, super tollen Mantel. Und das ist was, was ich für mich immer mitnehme, wenn so darüber diskutiert wird, bei gewissen Hunden darf man auf gar keinen Fall und so weiter und so fort. Also, auch meine Haare, ne? Klar, ich habe jetzt hier kein Doppelhaar, sondern einfach nur mein menschliches Deckhaar mit Dauerwachstum. Nichtsdestotrotz finde ich es angenehmer im Sommer, wenn die Haare nicht auf meinem Rücken liegen. Die gehen auch einfach bis fast schon über den Po. Und ich mache die dann sogar ganz hoch, weil das kleine Windlüftchen, was dann da kommt, finde ich super angenehm auf meiner Haut zu spüren. Ja, und sich das wirklich auch nochmal klar zu machen, wie machen wir selber das dann? Klar, die Haare sind ein UV-Schutz, absolut. Ne? Wenn die da hinten drüber liegen, habe ich auch schon gemacht, da habe ich gemerkt, ich stehe in der prallen Sonne und ich hatte mich zwar total dick eingecremt, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt, dass einfach meine nackigen Schultern da der Sonne ausgesetzt sind und habe den Zopf geöffnet und meine Haare so drüber gelegt. Ne? UV-Schutz, absolut, ja. Aber ich habe geschwitzt, mir war total warm, ja. Also die haben mich nicht gekühlt, die Haare. Dass ich natürlich mit meinen Hunden, ich hatte ja vorher zwei Aussies, Kenny als Border Collie, das sind natürlich die typischen Rassen, ne, wo eben gesagt wird, hey, die haben ihr persönliches Dämmmaterial dabei, die haben eine natürliche Klimaanlage um ihren Körper, weil sie dieses Doppelhaar haben. Die haben also unten die fluselige Unterwolle und oben drüber dieses glattere Deckhaar. Ja, sieht man ganz eindeutig, wenn man da mal so das Fell aufklappt, diesen Flaum unten drunter und oben drüber das Deckhaar. Und es wird eben gesagt, in dem Flaum, ja, da speichert sich kühle Luft und dadurch hat der Hund seine Klimaanlage dabei. Und nochmal, bis zu einem gewissen Grad mag das stimmen und natürlich ist das auch wieder Schutz, UV-Schutz, Witterung, ja, wenn wir jetzt von Kälte sprechen würden, absolut wichtig und hat einen super Sinn. Ich glaube, jeder mit Husky, Malamut und Co. zu Hause wird sagen, ja klar, ne, die haben da ihr Doppelhaar und zwar aber sowas von, ja, die können sich auch draußen eine Schneekuhle bauen und bei Minus, weiß ich nicht, pennen und alles ist schick. Aber auch hier hat es Grenzen. Immer dann, wenn die Thermoregulation, die natürliche Thermoregulation gestört ist, Krankheit, ja, Hormone, das gucken wir uns aber gleich auch noch an. Und natürlich auch Alter, dürfen wir nicht vergessen. Im Alter funktioniert die natürliche Thermoregulation nicht mehr so gut, verbraucht natürlich auch Energie, hat auch was mit der Muskelmasse zu tun, da komme ich auch gleich noch zu. Und es hat auch einfach was damit zu tun, dass, ich sag mal so, der natürliche Fühler nicht mehr so stimmt. Das kennt man, dass Seniorenhunde wirklich in der prallen Sonne liegen bleiben, bis die einen Sonnenstich kriegen und die spüren das nicht mehr. Das ist auch bei Menschen beschrieben, ja, dass man das nicht mehr so merkt, dass es richtig heiß ist auf der Haut und ich sollte mal ins Kühle gehen. Das kennt man von Hunden, die wirklich, ja, richtige Senioren sind, ja, also dementsprechend hilft da dann bei der Kälte oder bei der Wärme, komme ich ja eh noch zu, dann dieses Doppelhaar auch nicht mehr. Also, ne, man muss da individuell hingucken, denn Alter und so weiter verändert was. Auch übrigens die Haarstruktur verändert sich im Alter. Ich hatte ja einmal bisher leider nur das Glück, einen Hund bis ins hohe Seniorenalter, unser allererster Familienhund, der in die Familie kam, als ich fast 9 war. Und Dino ist, ich weiß gerade nicht mehr, fast 18 oder fast 19 geworden. wir einigen uns auf sehr, sehr alt geworden. Und der hat dann wirklich so auch mehr so dieses Puppy-Coating gekriegt im Alter. Und das Haar ist nicht mehr so gewachsen. Ne, Talgdrüsen, der war dann auf der Haut eher so speckig, so der Klassiker. Kennt man natürlich auch. Genau. Also worauf möchte ich hinaus? Dieses Dämmmaterial, von dem immer gesprochen wird. Das muss man sich wieder individuell anschauen, denn das ist nicht immer gleich. Das verändert sich durch Hormone, durch Alter, durch Krankheit. Ja. Man kann also nicht einfach ganz platt sagen, die und die Rasse hat ihre natürliche Klimaanlage, wie man es immer liest. Und wenn ich da jetzt mal von diesem Dämmmaterial, weil es wird immer gesagt, dass die Unterwolle der Hunde wie Dämmmaterial wirkt, ja. Und egal wie gut dein Haus gedämmt und isoliert ist, ab einer gewissen Außentemperatur, wenn die Luft über Wochen steht, wenn es prügelheiß ist über Wochen, hilft dir dieses Dämmmaterial auch nichts mehr und in dem Haus ist es warm, ja. Also da ist egal, was man für Dämmmaterial hat, außer du buddelst dir dann irgendwie einen Erker, weiß ich nicht wie tief, in die Erde. Aber da kommt halt dann auch keine Hitze hin. Heißt also, ja, dieses Doppelhaar schützt natürlich, aber die Körpertemperatur ist da, die Bewegung ist da, der Hund selbst erzeugt Wärme. Und für mich ist dann immer wieder das Argument, dass die Leute dann sagen, ja, aber diese Rasse darf man niemals scheren, niemals. Ich kenne endlos viele Hunde, die massiv davon profitiert haben, dass sie geschoren wurden. Unseren alten Dino eingeschlossen, der wurde geschoren, das war damals völlig normal, ja. Der ist halt ab und zu zum Hundefriseur gekommen und da gab es damals gar keine Dantelei darum. Die hat dann irgendwann gesagt, Mensch, der hechelt total viel. Ihr habt gesagt, der hat nicht mehr so Spaß, der geht nicht mehr so viel. Und dann wurde der geschoren von der. Und das war, er war ein Hütehundmix mit Doppelhaar, ja. Und der ist so aufgelebt, also der wurde bis ins hohe Alter geschoren. Und ja, das Fell ist nicht mehr gut nachgewachsen ab einem gewissen Alter. Da war der Stock alt, dann hat er im Winter ein Wintermäntelchen drüber gekriegt und wenn es geschüttet hat, sein Regenmäntelchen. Und dafür war er aber im Sommer wieder eine Rennsemmel, ja, das war sein Spitzname. Nicht ohne Grund, weil das alte Teil dann wieder da rumgesaust ist. Ich habe damals dann schon Niki, meinen ersten Hund, bekommen. Und der war stockalt und ist mit der wieder durch die Gegend gesaust, weil er geschoren wurde, ja. Und klar kann ich sagen, ja, dann bleibe ich drinnen, ich bewege den Hund weniger, ich gucke, dass der sich körperlich nicht so anstrengt, aber all das geht doch gegen sein Wohlbefinden, ja, Hobbys, Auslastung, all das über Monate zurückschrauben. Und dann kommt für mich noch hinzu, wir können nicht die Klimakatastrophe, die da ist, mit Hundehaar abdecken und isolieren. Die ist da, ja, und wir müssen uns darauf einstellen, dass die Sommer richtig krass werden und auch diese Temperaturschwankungen, das finde ich nämlich auch so wichtig, ist mir eingefallen, als ich mir so Stichpunkte aufgeschrieben habe. Es gibt doch so Memes und so, ja, lustige Bildchen, 12 Grad im Frühling, ja, wo man halb nackt rumläuft, weil, oh, endlich warm, 12 Grad im Herbst, man zieht schon einen Wintermantel an und Mütze, weil es war zwischendurch die Periode Sommerzeit, Wärme und dann fühlen sich diese 12 Grad auf einmal echt nicht so toll an, während Winterperiode, wow, es ist endlich mal 12 Grad, die Sonne scheint ein bisschen, die hat ein bisschen Kraft, wow, lass es T-Shirt anziehen. Es hat also auch was damit zu tun, wie unser Körper gerade eingestellt ist und auch das wissen wir, dass massive Temperaturschwankungen, wie es sie aktuell gibt, den einen Tag 12 Grad, den nächsten 28, machen einfach echt was mit dem Kreislauf. Ältere Menschen, ältere Hunde können das nicht so gut regulieren, weil die natürliche Thermoregulation nicht mehr so gut funktioniert. Auch wieder super jung, super alt, krank. Ne? Das ist immer so diese Gruppe, die damit eingeschlossen ist. Das heißt, da dann einfach nur stur zu sagen, der hat aber Doppelhaar, das darf man niemals scheren, der hat ja seine natürliche Klimaanlage, geht doch völlig am Thema vorbei. Ja, und nein, ich finde es nicht gut zu sagen, ja, der liegt jetzt nur noch drin, wir gehen nur noch morgens kurz und abends kurz, den restlichen Tag verbringt er drin, geht mal kurz in den Garten Pippi, wenn das sonst ein Hund ist, der sehr aktiv war. Das ist doch einschränkend, wenn man über Monate sich für Hobbys einfach kacke fühlt. Ich habe keine Kraft mehr dafür, ich fühle mich nicht gut. Ich sehe immer zu, dass mein Hund sein natürliches Verhalten, also uhrzeitmäßig, wann macht mein Hund was, wie ist sein natürliches, normales Verhalten im Alltag. Wenn das massiv eingeschränkt ist, dadurch, dass ich sage, aber Doppelhaar darf man niemals scheren, dann läuft da für mich was falsch, ja, weil ich schere dann lieber das Doppelhaar und mein Hund kann seinen Klamauk und seinen Hobbys nachgehen, weil ihm nicht mehr so warm ist. Ich sag ja, es ist emotional und es ist ein individuelles Thema und ich habe auch gesagt, ich persönlich handhabe das so, wie das andere machen, okay, ja, aber ich bin ja dafür da, habe ich gesagt, dass ich zum Nachdenken anrege. Also, dieses Ding mit natürliche Klimaanlage und hat seine Dämmwolle dabei, bis zu einem gewissen Grad und schützt vor Überhitzung, liest man ganz arg im Internet und hell no. Da war ich wirklich stinkig, als ich das ein paar Mal gelesen habe. Nein, es schützt definitiv nicht vor Überhitzung. Wenn dem so wäre, frage ich mich, warum Hunde mit Überhitzung in der Tierarztpraxis landen. Also, das ist doch ein Quatsch, ja. Natürlich musst du weiterhin gerade bei Senioren und bei jungen Hunden und bei Kranken darauf achten, dass die sich nicht in der Sonne braten, weil die einfach mit der natürlichen Thermoregulation ein Thema haben. Und da ist dann wurscht, ob der Hund Doppelhaar hat oder nur Stockhaar oder was auch immer. Völlig Schnuppe. Natürlich kann der überhitzen, ja. Und natürlich kann der auch einen Sonnenstich bekommen. Also da bitte aufpassen vor solchen Sätzen, die dann auch groß als Cover über Reels sind. Doppelhaar schützt vor Überhitzung und ignoriere, wenn dein Hund ein bisschen hechelt. Dem ist zwar warm, aber er hat ja sein Doppelhaar. Was ich da jetzt über die Recherche und über ich guck mal rum so gelesen habe, das waren dann wieder Sachen, wo ich durchaus Puls gekriegt habe, ja. Also wir kommen jetzt mal zu einer Studie, die ich gefunden habe, die wurde an Pferden gemacht. Ja, Pferde haben kein Doppelhaar, ne? Bevor du das sagen willst, ich weiß das selber. Diese Studie wurde an Pferden gemacht mit einem Belastungstest und da hat's ganz deutlich gezeigt, die Gruppe von den geschorenen Pferden, die hatten eine geringere Belastung des Thermoregulationssystems. Die Pferde haben kein Doppelfell, wie gesagt, aber dennoch zeigt ja dieser Versuch, diese Studie, diese Auswertung ganz deutlich, dass unter Belastung Körperwärme wird erzeugt durch Bewegung. Es besser ist, wenn da weniger Fell ist, weil dann die Thermoregulation leichter ist. Ja, da wurden sehr, sehr viele Ergebnisse gemacht. Sauerstoffverbrauch war geringer, die Temperatur, rektale Temperatur wurde da gemessen und so weiter und so fort. Ja, also da wurde wirklich ordentlich geschaut und alle Tests haben ganz deutlich gezeigt, die Pferde, die geschoren waren, hatten einfach weniger Belastung. Und natürlich, wenn das Thermoregulationssystem weniger belastet ist, braucht das Tier auch weniger Energie. Und das hat sich eben auch in der Recovery-Zeit gezeigt, dass die Pferde, die geschoren waren, viel, viel schneller wieder auf ihrem Normruhepuls waren. Ja, und eben auch weniger Sauerstoffverbrauch. Und auch das ist eine wichtige Info, finde ich, weil bei Hunden ja noch, da komme ich aber eh gleich noch zu, das habe ich mir auch aufgeschrieben in meinen ganzen Notizen. Wir müssen schnüffeln und atmen zum Gasaustausch bei Hunden unterscheiden. Da war ich mal auf einer Fortbildung, wo es eben so um Spürhunde und eben dieses Tracking und Schnüffeln ging, fand das super interessant, dass Hunde eben quasi steuern können, ob das die Luft an der Nasenscheidewand langläuft oder außen an den Nasenflügeln langläuft. Das eine Mal wird sie nämlich wieder eingeatmet und das andere Mal einfach ausgeatmet. Das heißt, das eine ist Gasaustausch, ja, verbrauchte Luft raus, frische Luft rein. Und das andere ist dieses kurze über den Boden, ja, ich sag dazu immer, man hört, wenn der Hund so Trüffelsuche, so dieses Schnüffel-Schnüffel macht. Und da wird die Luft direkt wieder eingeatmet. Das heißt, es kommt nicht zu einem ordentlichen Gasaustausch. Wenn der Hund dann aber einen größeren Sauerstoffverbrauch hat durch die Temperatur und die körperliche Belastung. Kommt hier noch hinzu, dass durch das kein Gasaustausch, die warme Luft aus dem Körper wird erneut eingeschnüffelt, dass es zu einem Temperaturanstieg kommt. Ja, auch da gibt es Versuche, die gezeigt haben, dass Hunde, die so richtig extreme Schnüffelarbeit machen, ist für alle, die im Mantrailen oder so Schnüffel suchen und sowas machen, auch ganz wichtig zu wissen, dass die Körpertemperatur ansteigt, weshalb man eben ganz klassischerweise sagt, ab einer gewissen Temperatur draußen macht man keine Mantrail-Trainings, keine irgendwelche Tracking und so weiter, weil dann die Körpertemperatur zu hoch ansteigt und es für den Hund eben ungesund wäre. Ja, also ich fand das einfach, ja, wie gesagt, ich weiß, Pferde haben kein Doppelfell. Dennoch fand ich es wichtig, hier diese Studie, diesen Versuch zu erwähnen, weil ja hier deutlich nachgewiesen wurde, hey, Sauerstoffverbrauch, Temperatur oder Thermoregulationssystem war nicht so gefordert, die Temperatur ist nicht so angestiegen, was ja alles auch interessant ist, ja, für uns Hundemenschen zu wissen, ey, klar, ne, wäre dann ja beim Hund, der einfach da körperlich mehr ackern muss, damit seine Körpertemperatur stabil bleibt, weil, hey, unser System, genau wie das vom Hund, ja, wir wollen ja, also unser Körper möchte, dass die Temperatur gleich bleibt, egal wie um uns herum die Temperatur ist. Gehirn und Organe wünschen bitte ihre Wohlfühltemperatur. Und wir sind eben keine, wechselwarmen, weiß ich nicht, Reptilien, die sich irgendwo am Stein sonnen und auftanken. Wir haben diese konstante Temperatur und dementsprechend natürlich ein Thermoregulationssystem, was Energie verbraucht und am Ackern ist. Du kennst mit Sicherheit auch diese Wärmebildkameras. Umgekehrt, Wärmekamerabilder. Schweres Wort. Mit denen wird dann immer wieder oder vermeintlich bewiesen, dass das Fell eben isolierend wirkt. Ja, und ohne das Fell direkt auf der Haut gemessen, ist die Temperatur viel höher. Ja, also nochmal, die Hunde sind keine wechselwarmen Tiere. Wir sehen alle zu, dass die Körpertemperatur konstant bleibt. Das wird durch verschiedene Mechanismen aufrechterhalten, dieses System. Und im Hochsommer merkt man, dass das Energie kostet, ja, weil man ist schlapp vom Nichtstun. Ja klar, weil dein Thermoregulationssystem echt was zu schaffen hat. Und gerade auch im Alter, wenn das nicht mehr so gut funktioniert oder Krankheit oder super jung, ja, dann ist das so eine Geschichte. Aber was ist jetzt mit diesen Bildern? Wenn man jetzt auf, ich bleib bei dem Bildnis vom ganz am Anfang, ich habe meinen dicken Mantel, meinen Wintermantel an. Und wenn man da von außen ein Bild macht, hat natürlich die Oberfläche dieses Mantels eine kühlere Temperatur, eine geringere Temperatur als direkt auf meine Haut, weil ich gebe ja Wärme ab, weil mein Thermoregulationssystem darauf achtet, dass meine Temperatur da innen, gerade mein Gehirn, nicht überhitzt. Ja, hier drin, ich lunse gerade, es hat jetzt knapp 26 Grad, ich bin am Dachboden, der nicht gut isoliert ist. Mir ist warm. Und wenn man jetzt hier gucken würde, wäre es hier richtig warm auf meiner Haut. Man hat dadurch aber nicht bewiesen, dass der Mantel, weil wenn ich jetzt hier mit meinem Daunenmantel sitzen würde, hätte ich echt ein Problem. Ja, mein Thermoregulationssystem sieht ja zu, dass hier Wärme abgestoßen wird. Ich schwitze auch. Und hätte ich den Mantel drüber, wäre zwar außen die Temperatur kühler als auf meiner Haut gemessen, mir wäre aber mit Mantel verdammt kacke heiß hier oben. Und ich würde definitiv nicht diesen Podcast aufnehmen. Wenn ich meinen schwarzen Border Collie jetzt kurz draußen in den Vorgarten lege und dann ein Wärmebild mache von seinem schwarzen Fell, was richtig aufgeheizt ist, wäre ja dann diese Theorie mit diesen Wärmekamerabildern widerlegt, weil dann wäre ja auf seinem Fell eine viel höhere Temperatur als in seinem Körper, seine Körperkerntemperatur. Und wenn ich ihn scheren würde, er hat übrigens gerade einen nacki Bauch, das heißt, ich müsste ihn dann nur umdrehen, dann könnte ich also mit der Wärmebildkamera in dem Fall nachweisen, dass das Fell ab muss, weil auf der Haut ist kühler als auf dem Pelz. Also, diese Bilder sollen natürlich irgendwie so ein bisschen das Bild verzerren. Und ich weiß, dass es da auch eine Versuchsreihe gibt mit Ergebnissen. Aber diese Ergebnisse werden falsch interpretiert. Es bedeutet eben nicht, weil auf dem Wärmebild zu sehen ist, mit Fell kühler als ohne Fell, es ist kein wechselwarmes Tier, es ist ein Säugetier, was also Thermoregulationssystem, natürlich ist es auf der Haut wärmer. Aber wie gesagt, je nachdem, wo ich den Hund gerade vorher gebraten habe. Was fehlt da? Rektal gemessene Kerntemperatur, Sauerstoffverbrauch und. Ja, da könnte man ganz viele Daten hinzufügen, um das ganze Bild vollständig zu machen und dann so verpackt nach draußen zu bringen, dass die Hundemenschen das verstehen. Das fände ich wichtig und ganz, ganz toll. Mir sagen diese Wärmekamerabilder nicht, dass ich meinem Hund einen Wintermantel anziehen soll, weil es dann kühler ist. Das zeigt mir das nicht. Ja, es gibt eine Studie, wo Schlittenhunde verschiedenen Alters, verschiedenen Fitnesslevel, das ist auch ganz wichtig, und unterschiedlicher Körpermasse vor und direkt nach Anstrengung bezüglich ihrer Temperatur begutachtet wurden. Da wurde auch Ohr, Augen, Maul, da wurde alles gemessen, geguckt, wie ist da die Temperatur im Ohr, am Auge, am Maul, dann wurde da auch noch geguckt, wie trainiert sind die Hunde, also wie fit, wie schlank, wie muskulös. Und da kann man ganz klar sagen, fitte, trainierte, schlanke Hunde machen das Rennen. Sprich, die Sportlichkeit hat eben klare Auswirkungen auf die Temperaturregulationsfähigkeit des Körpers. Was ja Sinn macht, ne? Weil wenn man Sport macht, auch da, wenn man super untrainiert ist, überhitzt man, ne? Tomatenkopf, völlig ausgelastet, überlastet, der Körper ist völlig überfordert. Wenn man aber trainiert ist, dann schwitzt man mehr und der Körper ist daran adaptiert, was Thermoregulationsfähigkeit anbelangt. Macht total Sinn. Deshalb habe ich hier diese Studie da auch nochmal reingebracht. Das heißt also nicht, hey, Doppelfell, ja, der hat ja seine Klimaanlage dabei. Nee, da sind wir wieder beim individuellen Tier, ja, das eventuell unter Hitze leidet, weil null trainiert, super wenig Muskulatur, vielleicht ein bisschen zu specky, dann wären das alles schon Faktoren. Vielleicht dann noch eine verkürzte Nase. Auch da haben wir wieder was mit Sauerstoff, Austausch und so weiter. Das wären dann Tiere, die da total im Nachsehen sind. Wir müssen also individuell hingucken und können nicht einfach nur sagen, das Doppelfell macht da das Rennen und ist die Nummer. Nö, ja, sondern Fitness und natürlich auch Außentemperatur und so weiter. Genau, aber völlig logisch, deshalb habe ich es eben mit reingebracht. Es untermalt so diese Bitte, schau individuell hin, ja, und du weißt ja selber, wie fit dein Hund ist, du weißt selber, wie viel du mit deinem Hund trainierst, wie adaptiert und trainiert das Thermoregulationssystem deines individuellen Hundes ist. Das ist nämlich ein ganz wichtiger, ausschlaggebender Punkt und das kennt man ja tatsächlich auch vom Menschen, wenn ich da jetzt diese Übertragung wieder machen kann. Natürlich, ne, da müssen wir differenzieren. Wir haben quasi überall Schweißdrüsen. Bei Hunden ist dem nicht so. Da kann man dann aber auch so ein Stresssystem sich anschauen oder so ein Staffelsystem. Ich denke, wenn du da individuell bei deinem Hund hinguckst, wirst du ganz deutlich sagen können, wie hechelt der, ne? Weil Hitze ist irgendwann richtig stressend und wenn wir dann das Stresssystem in Gang gebracht haben mit allen dazugehörigen Hormonen und so weiter, dann ist das wieder negative Auswirkungen auf das Thermoregulationssystem. Und tatsächlich meines Erachtens auch wieder er ist da an einem Punkt von, er hat deutlich Stress. Das ist ja nicht ohne Grund, weil eben seine Thermoregulationsmöglichkeiten ausgeschöpft sind. Also guck dir mal genau an, wie hechelt dein Hund? Wie ist die Maulspalte? Wo sind die Ohren, wenn er die bewegen kann? ja, so typisch Stressgesicht. Was macht dein Hund, wenn er gestresst ist? Wo legt dein Hund sich hin? Ganz wichtig finde ich Schlafpositionen. Auch das kennen wir von uns. Wenn es richtig heiß ist, ab einer gewissen Temperatur, ist beim Menschen super, super gut untersucht, was kognitive Fähigkeiten anbelangt, Belastungen, kognitive Konzentrationsfähigkeit und Tiefschlafphasen, ja, also Wärme. Und das ist, glaube ich, bei Menschen schon ab 25 Grad richtig negativ und das beim Hund nicht anders. Also begutachte mal, hey, wie sind denn so die Tiefschlafpositionen meines Hundes? Liegt der sonst immer so auf dem Rücken oder liegt der jetzt eher so platt wie ein Frosch, damit er sich da überall kühlt am Boden? Ja, liegt er irgendwie nur noch so kurz, hat gar nicht mehr so seine Tiefschlafphasen wie sonst? Das wäre ein Anzeichen für, das System ist irgendwie überlastet und ich möchte ja das Wohlbefinden meines Hundes steigern, im Blick behalten, auf einem Level behalten. Auf jeden Fall nicht einfach hinnehmen zu sagen, er hat aber das und das Fell, das darf ich nicht anrühren, außer halt die Unterwolle ausbürsten, so gut es geht, aber auf gar keinen Fall scheren. Wenn ich dennoch merke, mit der allerbesten Unterfellbürste und ich habe probiert, alle Unterwolle rauszubringen, ist das System meines Hundes überlastet. Der schläft kaum noch tief, der ist reaktiver, der fühlt sich nicht wohl, der hat kaum noch Hobbyzeit. Ich sehe öfter am Tag das Stressgesicht. Ich sehe deutliche Stressanzeichen bei meinem Hund. Dann wäre das für mich alles was, wo ich sage, wollen wir eventuell noch mal individueller hingucken. Und wie kann ich ihm denn noch helfen? Jetzt komme ich mal zur Clipping-Alopezie. Das ist gerade so bei nordischen Rassen beschrieben. Ja, also Hunde mit einem sehr, 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 sehr dicken Pelz um sich herum. Ja, mit so einem richtigen Wintermantel quasi. Und nach dem Scheren kommt das gerade vermehrt bei diesen Hunden zu Hautveränderungen. Also da sieht man dann auch die Bilder richtig deutlich. Die Haut ist dunkler, so schuppig, richtig so dick auch, ja, verhornt schon fast und bei einigen entzündet. Die Hunde haben dann teilweise gar kein Fellwachstum mehr oder es kommen nur noch so verkümmerte Fusseln raus, so einzelne. Ja, und da geht es eben darum, dass die Hunde, nachdem sie geschoren wurden, quasi so stellenweise diese benannte Clipping-Alopezie zeigen. Wenn man da jetzt wieder auch in dieses Paper genauer reinguckt, sind mir ein paar Sachen aufgefallen. Zum einen, dass ganz deutlich aufgelistet wird, was dazu geführt haben kann und eben nicht dieses verkürzte, ich habe kurz im Abstract zwei Sätze gelesen und hau das als Ragebaiting ins Internet und es wird dann nachgeplappert, ja, sondern da wurde ganz klar erwähnt, wir haben da einmal die Sache mit den Schermessern, die überhitzen. Ja, das eben, ja, kann man sich vorstellen, wenn so ein ganzer Hundekörper mit einem so einem Schermesser geschnitten wird, dass die bewegen sich doch, ne? Wenn man so eine Schermaschine anschaltet, dann bewegt sich das ganz schnell da vorne und das erzeugt Bewegung, ne? Reibung erzeugt natürlich Hitze. Und da wird ganz deutlich darauf hingewiesen, dass diese Schermesser überhitzen und es dadurch eben zu einer Schädigung kommt. Haut und Haut, tiefere Hautschichten, was natürlich dazu führt, dass das Fell danach nicht mehr wachsen kann, weil dort die Hautschichten beschädigt sind. Völlig klar. Da ist dann aber nicht das Scheren an sich das Ding, sondern die Verbrennung durch das heiße Schermesser. Heißt für mich, also ich kann jetzt nicht einfach sagen, hey, weil das passiert ist, schere ich nie wieder Hunde, sondern ich habe drei Schermaschinen, die ich ständig durchwechsel, die ich kühle und ich achte penibel auf die Temperatur der Schermesser. Das wäre mein Vorgehen. Ja. Dann, wenn man auch hier wieder so ein bisschen genauer nachfragt und ich meine jetzt nicht in gewissen Szenen, keine Ahnung, das ist ja dann genauso wohlwollend und gewinnbringend, wie ich frage in der BAFA-Szene irgendwas nach Hundeernährung. Ja, also das ist ja dann zum Teil echt so dogmatisch, dass es für mich überhaupt nicht gewinnbringend ist. Also man findet logisch 0 und 100 Meinungen ganz, ganz arg, aber eben so dieses Individuelle und Hinterfragende, ne, das ist so ein ganz großes Thema. Und hier finde ich wirklich wieder, sich da mal klar zu machen, es wird auf dem Rücken, oh, flacher Witz, auf dem Rückenfell von Hunden ausgetragen, ja, die da nicht mal mitreden können. Klar, es geht, doch mal, das habe ich eingangs gesagt, darum alle wollen wir, dass es unseren Hunden besser geht. Aber da dann wieder dieses ich bin besser, das ist über den Hund bestimmen auf dem Hunderücken und der kann nicht mal mitbestimmen, weil wenn ich jetzt jemanden habe, der da auch noch im Internet schön ein Video macht, ja, guck mal, der hechelt jetzt hier, aber das nimm nicht so ernst, weil der hat ja Doppelfell und die schert man halt nicht. Ich habe dem schon die Unterwolle ausgedünnt und wenn er jetzt halt immer noch hechelt, dann soll er halt reingehen und dann gehen wir halt heute Abend mal kurz noch mal Gassi. Nee, das ist es für mich echt nicht. Ja, da entscheide ich dann über den Hund und ich glaube, er würde in einem Austausch und in einem Gespräch sehr wahrscheinlich irgendwie anders stimmen für sich und seinen eigenen Körper. Also, in dem Paper weiter unten, was ich gesagt habe, diese Überhitzung und da dann die Hitze und natürlich die Hitzeschäden auf der Haut, ja, die dann natürlich auch in den tieferen Strukturen dafür sorgen, dass kein Fell mehr nachwachsen kann. Die Pflege danach auch ganz wichtig. Das habe ich tatsächlich von einer Hundefriseurin gesagt bekommen, dass eben, und völlig logisch, ja, dass die Unterwolle, die wächst schneller als das Deckhaar. Und da kann man sich natürlich vorstellen, wenn da diese Flusen dann schon wie so ein ganz enger, gefilzter Teppich quasi direkt auf der Haut hocken, dass dann das Deckhaar es nicht schafft, da durchzustoßen. Macht für mich total Sinn, ja. Und sie hat mir eben erklärt, da müssen die Tiere wirklich richtig, richtig Tuschur gebürstet werden, damit die Unterwolle richtig fusselig wolkig auf der Haut liegt und da dann das Deckhaar durchstoßen kann. Da dann aber zu sagen, ich hatte halt schon so oft Leute, die machen das nicht mit der Fellpflege und das Deckhaar konnte nicht durchstoßen und deshalb kam es dann zu einwachsendem Fell und Fellverkümmerung und, ist für mich nicht der richtige Weg. Ja, mal abgesehen davon, dass ich weiß, es ist keine Evidenz, ich mag es nur sagen, ich in meiner gesamten Laufbahn habe das noch nie erlebt. Und in der positiven Hundebubble, irgendwie auch wieder bezeichnet, ne, weil die positive Hundebubble ja genau das, schau individuell hin, entscheide individuell, was zeigt dein Hund für Körpersignale und. Wir sind vorneweg an Top 1 von denen, die ihre Hunde scheren. Und ich kenne keinen einzigen aus der positiven Hundebubble, der jemals ever davon erzählt hat, dass sein Hund Clipping-Alopezie hat, dass die Unterwolle dazu geführt hat, dass das Deckhaar geschädigt wurde und nie mehr was nachgewachsen ist. Klar, die Hunde werden dann gepflegt, das wird regelmäßig gemacht. Und es wurde eben nicht leichtfertig einfach so, komm, ich rasiere den mal, sondern es wurde Stück für Stück und mit Verstand gemacht. Und da komme ich auch gleich noch zu, wie ich das meine. Also so dieses, weil ich halt im Kundenstab Leute hatte, die das nicht ordentlich gemacht haben, mache ich es jetzt für keinen mehr. Ja, das ist irgendwie so, als wenn ein Futtermittelhersteller sagen würde, weil da manche Leute das Papi-Futter nicht ordentlich gemacht haben, eingesetzt haben, gefüttert haben, stellen wir jetzt kein Papi-Futter mehr her. Oder, keine Ahnung, jede Tierarztpraxis kann ein Lied davon singen, weil die Kundschaft nicht zur ordentlichen Auffrischimpfung kam, bieten wir jetzt keine Impfung mehr an. Also es macht einfach keinen Sinn, ja, weil einige Fehler machen, müssen halt alle Hunde drunter leiden. Das macht überhaupt keinen Sinn. Da würde ich dann eher gucken, hey, wie kann ich da ordentliche Aufklärung betreiben? Weil, hey, mir war das auch nicht, vor dem Gespräch war mir das auch nicht so bewusst, dass die Unterwolle, die ist dann da, klar, das habe ich schon ein paar Mal gesehen, wie flaumig die Unterwolle ist. Kennt man ja auch, wenn vielleicht beim Tierarzt mal eben was rasiert wurde für einen Ultraschall oder so, dann kennt man das, was da für ein flaumiger Wuschelflaum nachwächst. Aber klar, für mich ist Fellpflege normal, die gehört zum Alltag quasi und mir war das nicht bewusst, dass das da leicht verfilzt und dazu führt, dass das Deckhaar nicht durchstoßen kann. Ist aber nun für mich völlig logisch und ich kann mir vorstellen, das wäre doch easy peasy, dass man dann sagt, ich mache hier irgendwie 2, 3 Flyer und jeder, der kam und seinen Hund hat scheren lassen, kriegt die Flyer dahin gedrückt mit schönen Sketches, Comics, weiß ich nicht, aber das wäre doch easy zu machen. Ja, also ich sehe da eher Aufklärung als zu sagen, man macht es nicht mehr. Was in dem Paper, jetzt komme ich wieder zurück, Mist, ich habe einen Sprung gemacht, aber ihr kennt das ja von mir. Ich komme zu dem Paper zurück. Was da auch angesprochen wurde, war der Sonnenschutz. UV-Schädigungen. Auch völlig logisch, ja, kennen wir doch auch von uns. Wenn es die erste Sonne draußen gibt, wo man sagt, jetzt ist der erste Tag irgendwie Sommer, laufe ich nicht nackig da draußen rum, sondern ich creme mich ein und ich habe dann lieber erstmal ein T-Shirt an, weil ich weiß, ich krieg super leicht auf den Schultern, die monatelang eingepackt waren und bei mir wirklich sehr früh, weil ich bin ja die Frostbeule schlechthin und ich finde schon Spätsommer super kalt und habe da oft schon Winterjacke an. Ich krieg dann super schnell Sonnenbrand und deshalb erstmal T-Shirt, ordentlich Sonnencreme und ich latsch halt nicht durch die pralle Sonne. Und dann ist doch hier wieder nicht das Scheren, sondern die Aufklärung das Thema. Hey, wir scheren jetzt das Fell stückweise und nicht direkt auf einen Ratsch, sondern ihr kommt in einer Woche wieder und dann nochmal in einer Woche und wir machen das sukzessive. Oder von vornherein, hey, wir machen das jetzt nicht, oh, erster Tag 30 Grad, pralle Sonne, die nächsten 3 Wochen soll es Sommer bleiben, sondern du kommst frühzeitig im Frühjahr und dann fangen wir damit sukzessive an, damit die Haut sich gewöhnen kann. Und zusätzlich, wenn du siehst, dein Hund hat eine papierweiße Haut und ist null pigmentiert, dann achtest du auf Sonnenschutz. Gibt's ja auch die verschiedensten Möglichkeiten, gerade auch so komplett unpigmentierte Stellen, Ohren, Nase soll man auch beim Hund eincremen, weil die genauso ein Hautkrebsrisiko haben an diesen Stellen, auch bei Katzen. Da ist es aber nochmal ein größeres Thema, gerade bei Ohren, weil die sich ja putzen und das abschlecken. Da will ich jetzt gar nicht viel zu sagen, aber beim Hund, ne, die Ohrspitzen oder auch die Nase, wenn da so Schweinchen rosa, komplett durchsichtig, sage ich dazu immer, dann bitte UV-Schutz nutzen. Es gibt mittlerweile auch so ganz dünne UV-Schutzmäntelchen für Hunde und einfach darauf achten, dass der Hund dann nicht in der prallen Sonne auf dem blanken Asphaltgassi geführt wird, sondern im Schatten und sich halt nicht frisch geschoren draußen eine halbe Stunde in die Sonne packt und brät. Da ist dann also wieder sekundär UV-Licht, Sonnenlicht und die Schädigungen dadurch das Thema und nicht das Scheren. Vorerkrankungen, ganz, ganz wichtig. Wenn ich jetzt sage, mein Hund hat Kontaktallergien. Natürlich ist da das Fell ein Schutzfaktor. Und wenn das Fell wegkommt, hat der dann mit der Kontaktallergie größere Probleme. Hier würde ich dann aber wieder gucken, wo ist jetzt für diesen individuellen Hund die gute Schnittmenge? Kann ich irgendwie gucken, dass ich den danach mit einem nassen Waschlappen irgendwie abwuschel, wenn wir von draußen kommen und er durchs Gras gesprungen ist oder so? Oder wo liegt der? Ja, wenn der eine Milben-Kotallergie hat, habe ich spezielle, weiß ich nicht, Hundedecken, die ich ständig wasche oder, ne, gibt's ja zig Möglichkeiten, einen Dampfreiniger und. Also da würde ich einfach nochmal gucken, eine gute individuelle Schnittmenge zu suchen. Aber natürlich, ne, wenn ich weiß, mein Hund hat richtig krasse Kontaktallergie, Gräser sind on top 1, würde ich jetzt auch nicht sagen, hey, wie wär's denn, den zu scheren, wenn gerade die Gräser blühen und die ganzen Felder hochstehen und noch nicht gemäht sind. Es macht keinen Sinn. Klar ist da das Fell ein Schutz, der dann wegfällt. Wir müssen uns hormonelle Erkrankungen angucken. Ja, da habe ich im Austausch mit TierarztkollegInnen auch einfach immer wieder von Fällen gehört, wo der Hund vorgestellt wurde wegen angeblicher Clipping-Alopezie und dann kam raus, ey, der hat ein Cushing, was eben nicht festgestellt wurde, was eventuell verdeckt im wahrsten Sinne des Wortes unter diesem riesigen Schutzmantel hing, ja, und das Scheren dieses Problem dann quasi erst so offengelegt hat und das davor nicht wahrgenommen wurde. Ja, also hier auch wieder gucken, was sind da an sekundären Erkrankungen, die quasi da waren, aber dann irgendwie vorher ignoriert wurden oder nicht aufgefallen sind durch diesen dicken Pelzmantel. Da merkt man nicht so, dass auf einmal am Bauchi irgendwie oder auf der Rückenlinie ein bisschen weniger Fell ist. Ja, das merkt man dann erst, wenn es wirklich richtig fortgeschritten ist. Kann man sich also auch gut vorstellen. Deshalb wollte ich dieses Argument noch dazu nehmen. Ah, das fällt mir gerade ein, was mir in dem Paper noch aufgefallen ist, von dem ich vorher gesprochen habe. Die Stellen, die da auch zu sehen waren auf den Fotos, von diesen Hautschädigungen. da ist mir persönlich aufgefallen, dass das alles Stellen waren, wo unten drunter knöcherne Strukturen waren. Also eher so in der Nähe von den Dornfortsätzen oder direkt an der Rippenlinie, wo man sich auch vorstellen kann, wenn man da jetzt mit dem Scherkopf lang geht und direkt unten drunter eine feste Struktur ist, wird ja da die Haut dann richtig dran gepresst. Und wenn wir jetzt von diesen Hitzeschäden sprechen, macht es so sehr Sinn, dass da dann die Hitzeschäden stärker ausgeprägt sind, weil ja unten drunter die festen Strukturen sind, wohingegen diese Schädigungen eben nicht im Bereich, wo jetzt dann eher Organe, ja, lockeres Gewebe, Specki, die Haut einfach nachgegeben hat und weggegangen ist von der Schermaschine. Also einfach nur so, ne, das ist aber nur mir persönlich jetzt aufgefallen. Könnt ihr euch ja einfach mal die Fotos angucken. Genau, das war noch so ein kurzes Hirnflackern, was ich dazu hatte. Genau, dann generell Neigung zu trockener Haut, so Unterversorgung an essentiellen Fettsäuren zum Beispiel. Auch das ist ja dann verdeckt unter der Pelzschicht, ja. Und das tritt dann erst zutage, wenn man diese Pelzschicht wegnimmt und vorher war es eher so ignoriert, weil das ist echt so ein Thema, ne? Wenn man mal guckt, hey, kriegt dein Hund Omega-Fettsäuren, wie ist es so mit essentiellen Fettsäuren supplementieren, da wird oft geschwiegen dann, ne? Da findet man eher so Schweigen im Wald, weil das noch nicht so ein Thema ist, was oft und gut angesprochen wird. Genau. Dann eine Sache, die auch ganz oft gesagt wird, das Fell verändert sich, wird dichter durch die Schuhe. Da sich wieder klar zu machen. Ich habe jetzt vorher gesagt, gerade bei dem Doppelfell, zuerst wächst der Flaum und es dauert eine ganze Weile, bis dann das Decker nachkommt. Da habe ich aber auch im Austausch mit TrainerkollegInnen erfahren, die mir gesagt haben, hey, ne, das habe ich mal gemacht zur Probe und dann habe ich wirklich eine ganze Weile nicht geschoren. Wir waren dann auch im Sommer weg, so dass der Hund quasi nicht so der Hitze ausgeliefert war und dann ist ein Jahr vergangen und dann hatte der Hund wieder ganz normales Fell. Wenn man dann natürlich sagt, hey, mein Hund hat so einen Benefit, wie jetzt unser alter Dino, ja, das kleine Schäfchen, die Rennsemmel. Bademeisterchen wurde er dann auch immer genannt, weil er dann wieder so viel baden gegangen ist und davor nicht. Der hat sich einfach auch mit diesem schweren Fell so unwohl gefühlt. Auch das, Mensch, das kommt mir jetzt gerade, ne? Wir haben ihn dann auch Bademeister genannt, weil er dann in ganz hohem Alter wieder so, so viel geschwommen ist und mit der dicken Fellmatte drauf hat er sich das nicht getraut. Logisch, ne? Ab einem gewissen Alter ist man unsicherer. Ja, das ist einfach, man fühlt sich dann nicht mehr so wohl und so eine dicke Fellmatte zieht einen dann natürlich im Wasser dann auch ganz schön runter. Genau, also dieses dichte, veränderte Fell beim Bademeisterchen, bei der Rennsemmel, kann ich dazu nichts sagen. Wir haben den dann einfach toujours geschoren, weil er sich so wohl gefühlt hat damit, ja. Aber was wir auch vom Menschen kennen, dass die Schnittkante, wenn man sich die unter dem Mikroskop anguckt, jeder, der eins hat oder eine richtig gute Lupe, macht das ruhig mal. Also so eine frisch rasierte Kante ist natürlich scharfkantig, ja. Während so ein lang nicht geschnittenes Haar natürlich dann eher so spitz zuläuft und verfranst ist. Und na klar fühlt sich das dann dichter und dicker an, obwohl es eigentlich die Schnittkante ist. Ja, kennt man ja selber auch, wenn man sich rasiert. Genau, aber auch bei Menschen findet man diesen Mythos ganz arg und was liest man, wenn man danach fragt? Haarwachstum findet an der Haarwurzel statt, die sich in der Haut befindet. Und der Einfluss des Schneidens hat eben keinen Einfluss auf die Haarwurzel und schon gar nicht auf das Wachstum und schon überhaupt nicht auf das Hormonsystem, ne? Weil für Haarwachstum ist Haarwurzel und Hormonsystem zuständig. Auch das mit den Hormonen, eine ganz wichtige Sache. Ich denke, das kennen alle, die eine Hündin haben, die schon mal Welpen bekommen hat. Nach der Trächtigkeit haaren die ab wie verrückt und auch wieder ganz wurscht, ob Doppelhaar oder Stockhaar oder, die werden nackig. Die neigen dazu und im Übrigen auch wenn da fast gar nicht drüber gesprochen wird oder man findet sehr wenig darüber, ist das beim Menschen ganz normal. Darunter leiden auch sehr, sehr viele Frauen, ja, dass sie dann nach der Schwangerschaft, nach dem Abstillen meistens wirklich richtig kahle Stellen haben und es kommt dann wieder. Ja, man kann dann natürlich auch mit Nahrungsergänzungsmitteln Hormone checken lassen. Wie gesagt, die Hormone nehmen da einen großen Einfluss auch. Und da kann man dann natürlich nachhelfen. Das Fell kommt wieder bei den Hündinnen und auch bei uns Menschen kommt das Fell wieder. Genau, aber also Hormonveränderungen sind auch noch ein großes Thema. Gerade auch bei rothaarigen Rüden, ja, wird darüber ja auch berichtet, dass sie dann zu so Puppy-Coating neigen. Was ist damit gemeint? Dass eben gerade so diese Unterwolle, dieser Flaum zunimmt. Aber auch hier habe ich in meiner langjährigen Laufbahn kennengelernt, dass einige Hunde, unser Dino eingeschlossen, super dazu geneigt haben, unabhängig von Kastration, ja, nein. Ja, also man kann ja da nicht das Rad zurückdrehen und sagen, ich gucke jetzt mal, wie ist denn das dann im Alter bei diesem Hund, wenn wir den jetzt nicht kastrieren? Weil diese Hormonveränderung kommt im Alter, ja, ob man will oder nicht. Die kommt auch beim Menschen, die kommt auch beim Hund und auch bei unkastrierten Rüden kommt irgendwann eine altersbedingte Hormonveränderung und dann bekommen die eh ihr Puppy-Coating. In dem Fall dann natürlich früher, ja, genau. Also da ist immer so dieses Schwierige, individuell zu sagen, können wir mal die Uhr zurückschieben und ja, ne, also auch hier, ich würde jetzt niemals sagen, die Kastration mit der Kastrationsanalyse und allem drum und dran sind wir bei diesem Individuum dazu gekommen, dass eine Kastration aus medizinischen und psychologischen Gründen wichtig wäre, dann zu sagen, ja, aber der kriegt dann einen Puppy-Coat und deshalb lassen wir das. Ne? Also da muss man ja immer so ein bisschen auch wieder die Relation und das Gesamtbild sich anschauen. Genau. Dann, was mir grundsätzlich wichtig ist, dass man eben Dinge so ein bisschen hinterfragt, dass man eben nicht nur sagt, ja, ich kenne, also ich habe das auch gemacht und gesagt, ja, ich kenne, ich persönlich, aber das ist keine Evidenz, das ist auch keine Studie und das ist auch kein Nachweis, sondern das ist eine Meinung. Und natürlich, wenn man sagt, ich bin schon so und so lange im Beruf und ich kann halt sagen, in meiner Praxis kam nie in der Laufbahn vor, dann hat das ein gewisses Maß, aber es ist keine Evidenz. Es ist ganz wichtig, das auch nach außen so offen zu klären, ja, und zu benennen. Und dieses Nachplappern von, der Hund hat seine eigene Klimaanlage. Ich hoffe, dass ich mit dieser Folge da so ein bisschen beitragen konnte, dass das aufhört oder dass, wenn es jemand macht, dass man dann vielleicht wenigstens mal drunter schreiben kann, hey, aber individuell Stresssignale, Schwitz, Hechel, Hitz, was auch immer für Signale bei deinem Hund, bitte wahrnehmen. Solche Sätze wie, der kann nicht überhitzen, weil der hat seine eigene Dämmung dabei, finde ich grob fahrlässig und richtig fatal, die ins Internet zu kloppen, weil das nicht stimmt. Natürlich, ne? Wir können da wieder sagen, Mensch, du hast ja einen eigenen Menschenverstand. Du bist in der Verantwortung, Dinge zu hinterfragen. Du bist ja verantwortlich für den Hund. Ja, aber wenn man das halt wirklich richtig oft im Internet liest, macht das ja was mit einem, ja? Also es ist einfach so. Und Internetkompetenz und ja, grundsätzlich die Kompetenz zum Hinterfragen ist ja so eine Geschichte, ne? Genau. Also bitte nicht einfach nach Rasse entscheiden, sondern bitte betrachte deinen Hund individuell und vor allem sich auch nochmal klar machen, Krankheit, Hormonveränderungen, Alter, ja, egal ob ganz jung oder eben alt, all das hat Auswirkungen. Ich habe jetzt auch noch Fitnesslevel ins Rennen gebracht. Ich habe auch noch Thermoregulationssystem ins Rennen gebracht. Natürlich hat grundsätzlich die Außentemperatur und die Zeitspanne, wie lang ist das Tier dieser Hitze ausgesetzt? Ja, all das hat einfach Auswirkungen. Und worum es mir unterm Strich geht, Wohlbefinden, Lebensqualität. Hey, wir bestimmen das gesamte Leben für unsere Hunde. Die haben so, so wenig Zeit. Die sind einfach echt blöderweise viel zu schnell durch mit ihrem Leben. Und ich möchte, dass mein Hund nicht jeden Sommer monatelang, gerade jetzt mit der Klimaveränderung, ich möchte nicht, dass mein Hund monatelang seinen Hobbys nicht nachgehen kann, nur weil ihm zu warm ist und ich eigentlich noch in der Hand hätte, daran etwas zu ändern. Wie mache ich es persönlich? Da werde ich ja immer zu gefragt. Das möchte ich auch noch in dieser Podcast-Folge dalassen. Ich hatte mit Muffin einen Hund, der extrem Puppy-Coating, Fluffy-Fluff, aber schon immer, ja. Er hatte diesen Fluff auch schon vor der Kastration. Und ich habe bei ihm jeden Sommer eine komplette Unterbodenrasur gemacht, Pfoten geschoren, der Bauch wirklich kompletto nacki und habe ihn ausgedünnt. Also ich habe da auch tatsächlich Narkosen ausgenutzt, wenn dann eh irgendwas anstand, vielleicht mal eine Zahnsanierung oder so. Dann habe ich mich da wirklich hingestellt mit so, es gibt ja ganz spezielle Kämme und Bürsten, die die Unterwolle mitnehmen. Auch so Ausdünnmesser, ja, die sind so gebogen und haben oben in der Biegung nochmal so ein Messer drin. Und da habe ich den immer richtig, richtig kahl gemacht, die Hosen hinten gekürzt und habe dem die Unterwolle quasi komplett runtergenommen. Man muss dazu sagen, wir wohnen in einem sehr, sehr alten Bauernhaus. Das Haus hier war das erste im Dorf. Wir haben so dicke Mauern, dass wir im Haus nicht mal Handyempfang haben. Und das führt natürlich dazu, dass außer man sitzt an einem Dachboden, der nicht isoliert ist und wo hier einfach nur mit Holzbrettern ein Zimmer gebaut wurde, damit man noch ein Zimmer mehr hat, hier oben ist warm. Aber ansonsten haben wir den alten Gewölbestall, der einfach immer eisig ist. Ja, da mache ich auch Sport den ganzen Sommer über, egal zu welcher Tageszeit, weil es da nie über 20 Grad hat in dem Raum. Auf dem Boden, auf dem dicken Beton, keine Ahnung, da sind es, glaube ich, letztens habe ich gemessen, da waren es 12, 13 Grad. Da liegt Kenny dann auch ganz gerne. Das heißt, ich mache Hobby, Beschäftigung, Schnüffelspielchen auch ganzjährig dort in der Halle und habe natürlich keine Einschränkungen. Und unten im Stockwerk ist es richtig kalt. Da ist es wirklich so kalt, dass wir teilweise die Haustür kurz aufmachen, um Hitze reinzulassen, weil es da so kalt ist. Und das macht natürlich dann auch nochmal eine ganz andere Umgangsgeschichte mit, mein Hund hat Pelz, ja. Ich muss den dann nicht, wenn er die meiste Zeit des Tages in einem Kühlschrank wohnt, scheren. Vor allem nicht, wenn ich die Möglichkeit habe, ihn so auszubürsten und wir quasi am Waldrand wohnen, wo zwei Seen sind. Das heißt, ich gehe ganzjährig dort Gassi, wo die Hunde mehrmals am Tag ins Wasser steigen. Das ist alles was ich meine mit individuell und wir müssen das Gesamtbildnis sehen. Ich habe immer gesagt, bei allen, wenn Unterboden rasieren, Pfoten rasieren und komplett die Unterwolle rausnehmen nicht reicht, dann schere ich auch. Der Bruder von Muffin, der glücklicherweise immer noch lebt, der wird schon seit Ewigkeiten geschoren. Ja, die wohnen in der Stadt, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten als ich jetzt, sind ganz anders der Hitze ausgesetzt und der profitiert davon enorm und hat weder Clipping-Alopezie noch irgendwelche Schäden oder sonst irgendwas. Der wird seit Jahren geschoren und es steigert sein Wohlbefinden und seine Lebensqualität und er ist älter. Muffin konnte ja oder ist leider sehr, sehr früh gestorben an einer Krebserkrankung, aber bei Kenny sage ich ganz, ganz klar, ja, wenn ich das Glück habe, endlich einen Hund zu haben, der alt wird, bin ich sofort dabei und würde sagen, es ist mir wurscht, ob du mir erzählst, es ist ein Border Collie oder nicht. Ich habe alles ausgereizt, wir wohnen eh in einem Kühlschrank, der wird ausgedünnt. Ich schneide dem Kenny ja sogar richtig die Hosen runter und auch, wie gesagt, der Unterboden, der Bauch ist nackig aktuell. Und ja, das ist so das, was ich aktuell mache. Der wird eh täglich mehrmals durchgebürstet, weil ich so oft Zeckenfang gehe nach den Gassi-Runden. Diesen Zeckenhack kennst du ja wahrscheinlich von mir mit Mikrofasertuch und Bürste da nochmal durchgehen mit der Unterfellbürste und dann die rumlaufenden Zecken noch abgreifen. Und dementsprechend hat er nicht viel Unterwolle, hatte er eh nie, also gerade im Vergleich jetzt zu Muffin. Und Timon zum Beispiel hatte fast gar keine Unterwolle. Da hat man immer direkt schon oben auf der Rückenlinie die Haut gesehen. Genau, aber das war immer mein Vorgehen. Unterboden nacki, Pfoten rasieren und ausdünnen und alle Unterwolle rausholen. Und halt, ja, den absoluten Vorteil, in einem Kühlschrank zu leben quasi, den ja die meisten Hunde nicht haben. Kühlmatte, Kühlweste will ich auch noch kurz ansprechen. Das ist was, was ich auch immer wieder gefragt werde. Also bei den Kühlwesten rate ich ab. Ne, da bin ich vielleicht auch wieder zu klar und strikt. Denn wenn man nicht darauf achtet, und bitte, wer tut das? Wer tut das die ganze Zeit? Dann packt man da die Hand drunter und merkt, oh shit, die Kühlfunktion hat schon lange nachgelassen und der Hund wird schon die ganze Zeit gewärmt. Dann kommt hinzu, dass diese Westen ja auch einfach recht schwer sind und auf der Wirbelsäule mit echtem Druck aufliegen. Sprich, wenn da dann die ganze Zeit die Muskulatur gekühlt wird, kommt es zu Verspannungen. Das wurde mir schon mehrfach berichtet, dass die Hunde danach dann nicht gut aufstehen können, dass man einfach merkt, gerade wenn da irgendwelche Vorgeschichten schon sind im Bewegungsapparat, dass es negative Auswirkungen hatte. Ich präferiere immer etwas, wo der Hund quasi mitreden kann. Kühlmatten, ja. Er kann runtergehen. Super. Leg eine Kühlmatte irgendwo hin. Das hat ja quasi die Wirkung wie der Hallenboden, wo Kenny entscheidet, er flackt sich jetzt in die Halle zum Abkühlen. Finde ich super, weil da kann ja dein Hund entscheiden, ich stehe auf und gehe wieder. Und hier sind wir beim Thema Entscheidung. Wenn du also sagst, dein Hund fährt im Sommer auf der Kühlmatte in der Box, hat er ja keine Entscheidung, weil die Kühlmatte die komplette Box ausfüllt. Mir ist wichtig, dass dein Hund die Entscheidung hat und mitreden kann, weil auch die Kühlmatte gerade wieder Bewegungsapparat, eventuelle Vorgeschichten. Vielleicht hat dein Hund auch eh schon Thema mit Niere, was weiß ich. Na, das ist nicht so gut, wenn das dann da gekühlt wird. Also diese Wahlmöglichkeit, die wollte ich noch ansprechen. Was sehr wichtig ist, ist natürlich das Pfotenkühlen. Ich habe vorhin mal drüber gesprochen, wo ist Schweißdrüse, wo ist Möglichkeit zur Thermoregulation. Und da können wir einfach sagen, die Pfoten spielen eine ganz wichtige Rolle bei unseren Hunden. Genauso wie eben ausreichend Wasser zur Verfügung stellen, damit eben wirklich Verdunstungswärme oder Verdunstungskühle dann in dem Fall im Körper entstehen kann. Ist mir ganz wichtig, dass da einfach dran gedacht wird, weil der Hund braucht feuchte Schleimhäute im Maul. Ja, genau. Pfoten kühlen, das kann man durch verschiedene Spielchen. Es muss gar nicht sein, dass der Hund da komplett schwimmen geht. Die Pfoten zwischendurch kühlen und da Futter suchen lassen zum Beispiel oder auch nur die Pfoten anfeuchten mit einem nassen Waschlappen. Das kann wirklich schon absolut hilfreich sein, gerade wie gesagt bei denen, wo die Thermoregulation nicht mehr so fit ist. Schnüffelspielchen, habe ich gesagt, Gasaustausch versus Schnüffeln, wo die Luft direkt wieder in den Hundekörper kommt und dadurch nicht gekühlt wird und der Sauerstoff einfach nicht so da ist. Ja, die Sauerstoffversorgung ist dann schlechter und die Sauerstoffversorgung ist sowieso bei trockener, heißer Luft schwieriger, ja, weil da weniger Sauerstoff in der Luft ist. Das heißt, kann man sich vorstellen, ich habe erklärt, die Körpertemperatur steigt, der Sauerstoffverbrauch steigt und gleichzeitig hat der Hund dann aber weniger Sauerstoff, was er aufnehmen kann und durch die Schnüffelspielchen überhitzt der Körper viel schneller. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, wow, ich habe mir wieder einen Ast geredet und ganz schön viel reingebracht. Erklär mir gern deine persönlichen Erfahrungen. Schreib unter das Posting. Ich freue mich, wie gesagt, über Austausch in den Kommentaren, aber nicht ein ich bin besser als du. Da habe ich keinen Bock mehr drauf. Bin ich wahrscheinlich zu alt für. Ich sag nur Hormonveränderung. Ja, wir hören uns. Bis bald, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.